Wir haben heute, ist ja unser Weihnachtsfest. Wir machen traditionellerweise jeweils an Weihnachten selber nichts, weil das war immer der Familienanlass. Und darum lese ich heute zur Einleitung gleich mal die Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem angetrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herden. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit oder die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. So hat das mal alles angefangen, alles das hier. Ein Kind wurde geboren und später würde sich aus diesem Kind eine riesige Bewegung würde hervorgehen. Die Gemeinde Jesu zuerst waren es nur ein paar Leute, dann waren es ein paar Gemeinden und heute ist es, 2000 Jahre später, ist es eine Kirche, die weltweit, also alle Kirchen miteinander schätzt man so zwischen 2,2 und 2,5 Milliarden Mitglieder oder Dazugehörige haben. Und anfangen tat es mit einem Kind in der Nähe von Jerusalem. Und dann ging es über Judäa und Samaria bis an die Enden der Welt. Und die Kirche Jesu breitete sich nicht nur aus, sondern sie veränderte Menschen, Länder, Kulturen, ganze Kontinente. Und das seit vielen Jahrhunderten schon. Und doch, der Anfang war praktisch unsichtbar. Ein Kind wurde geboren. An jenem Tag wurden viele Kinder geboren. Doch dieses Kind war etwas ganz Spezielles. Und doch war es eigentlich nur ein Kind oder ein Baby. Und so oft, wenn Gott etwas tut, kommt es eben nicht als Fertigprodukt in diese Welt. Gottes Produkte erscheinen, man könnte sagen, immer fast in Samenform. Und müssen sich dann entwickeln, Schritt für Schritt. Praktisch nichts, was Gott tut, kommt fertig an. Es muss sich alles entwickeln. Und nehmen wir diese Geschichte jetzt Vers für Vers durch und schauen, was sie uns zu sagen hat heute. Zuerst einmal die Umstände, unter denen dieses Kind geboren wurde. Es war zur Zeit des Kaisers Augustus, oder? Er ließ alle Welt schätzen, heißt es. Und das Römerreich damals befand sich in der Phase seiner größten Machtentfaltung. Und der Kaiser Augustus kam auf diese Idee, warum wohl mit der Schätzung, mit der Einschätzung der Menschen, er brauchte wieder mal mehr Steuern, oder? Und dazu war das der erste Schritt. Alle, jeder Mann und jede Frau musste sich registrieren lassen. Name, Vorname, wann geboren und warum, oder? Und geschehen musste das am jeweiligen Heimatsort. Und das Resultat war ein Riesenrummel im ganzen Mittelmeerraum. Das Römische Reich war ja riesig, oder? Von der Kanalküste damals bis nach Syrien. Und ein Riesenrummel in diesem ganzen Reich, überall Staus, alle Hotels ausgebucht. Und ausgerechnet zu dieser Zeit, man hätte sich keinen schwierigeren Moment voraussuchen können, zu dieser Zeit, wo alles drunter und drüber ging, sonst schon, wurde das Kind Gottes geboren. Und oft erleben wir das auch so. Gott wirkt in unserem Leben. Selten, wenn wir ihn auf dem Berg oben suchen oder so, sondern oft kommt es in ein Reich, kommt es genau dann, wenn es sonst schon drunter und drüber geht, fängt Gott an zu wirken. Dann heißt es, Vers 4, da machte sich auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, und der ging dann musste nach Bethlehem, weil er kam, er war dort registriert und musste sich dort einschätzen lassen. Und musste dann mit Maria, seiner frisch angetrauten Frau, die schwanger war, musste er dorthin reisen. Mitten in diesem, man könnte sagen, imperiumweiten Rummel, oder dieses junge Paar, Maria und Josef, und Maria erwartete ein Kind. Und ein Engel war ja zu ihr gekommen und hatte es angekündigt. Steht im Kapitel vorher. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus bedeutet Retter. Und sie hat es damals schon ein bisschen komisch empfunden und war ja alles ein bisschen speziell, schon wie es anfing. Aber so hatte sie sich das sicher nicht vorgestellt. Ich meine, wenn ein Engel kommt, kommt extra ein Engel, kündigt ein Werk Gottes an, würde man eigentlich eher ein sanftes Dahingleiten auf Wolke 7 erwarten, oder? Vielleicht mit einem gepflegten Harfen-Worship im Hintergrund, aber nichts von alledem, oder? Auf Maria und natürlich auch auf Josef, also auf Maria kam ein Eselsritt zu dann, oder? Von Nazareth nach Bethlehem, nicht mit dem Auto, mit dem Esel, sind etwa 75 Kilometer, von hier nach Luzern ungefähr, oder? Gott schickte seinen Sohn in diese Welt und war überhaupt nichts los mit Wolke 7. Es fand auf einem Eselsrücken statt und Josef musste sogar laufen. Und als sie dann dort waren, heißt es, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. So lief das damals, oder? Es war die Ankunft des, damals warteten sie schon seit Jahrhunderten auf diesen Erlöser, die Heiligen Schriften prophezeiten seine Ankunft. Und er war heiß erwartet von den Einten. Ganz Israel wartete auf den Messias. Und eigentlich sollte man da eher einen großen Bahnhof erwarten, oder? Mit religiösen und staatlichen Würdenträgern und ein paar Vertretern aus Finanz und Wirtschaft. Ein bisschen hochdekoriertes Militär, oder? Aber als Maria und Josef endlich ankamen in Bethlehem, wartete niemand auf sie, sondern Bethlehem war ausgebucht und sie mussten froh sein, in einem Stall unterzukommen. Und als das Kind Gottes geboren und gewickelt war, war das der beste Platz, den sie finden konnten. Sie gaben ihm bestimmt den besten Platz, war eine Futterkrippe, oder? Und wer schon mal, also ich hatte ein paar Jahre lang eine Kuh und so wie eine Futterkrippe aussieht, also, oder? Es ist nicht wirklich, es war nicht sehr gepflegt wahrscheinlich, oder? Und es ist oft so, unter solchen Umständen wurde das Kind Gottes geboren. Und wenn Gott handelt in dieser Welt, ist es oft so. Schon damals war es war nicht mal eine Spitalgeburt oder eine Hausgeburt, eine Stallgeburt. Und wenn Gott anfängt zu wirken in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft, es findet nicht in Bern statt. Es findet immer irgendwie an so Orten statt, oft unter einfachen Leuten, unter unmöglichen Umständen, mitten in Sachen, wo es eigentlich das Letzte wäre, jetzt kümmern wir uns um Gott, sondern Gott fängt an zu wirken und macht einfach irgendetwas. Zum Teil an unmöglichen Orten, unter unmöglichen Menschen. Lukas Kapitel 2, Vers 8, dann heißt es, es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde. Die hüteten des Nachts ihre Herde, und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. Die Stadt Davids ist Bethlehem. Gott schickt sein Kind in diese Welt. Und wie wir schon sahen, oder, die Umstände waren mehr als bescheiden. Wer sucht in einem Stall irgendetwas Höheres, oder? Aber da war eben ein Leuchten. Da war das Leuchten der Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit des Herrn leuchtete auf. Und es leuchtete nicht im Tempel in Jerusalem, die hatten ja einen schönen Tempel, der war damals auch auf der Höhe seiner Pracht, oder? Es leuchtete nicht in den Palästen, es leuchtete nicht bei den Promis der damaligen Zeit, sondern es leuchtete, zuerst leuchtete die Herrlichkeit des Herrn über ein paar Hirten auf. Und jetzt kleine Zwischenfrage, ist jemand von euch zufällig Hirte von Beruf? Keine Hirten? Ha? Sicher nicht? Auch nicht hobbymäßig? Hobbymäßig ein bisschen ein Hirte? Ja, das weiß ich nicht, ob ich das überhaupt sagen kann, oder? Hirten damals, na gut, du bist nebenamtlich Hirte, du hast einfach ein paar Schafe, gell? aber damals, die Hirten, die professionellen Hirten, das waren oft Menschen, die man gerne ein bisschen aus der Stadt draußen hatte. Oft brauchte keine große Ausbildung, man oft waren sie auch nicht wirklich die beliebtesten am Ort. Sie lebten draußen vor der Stadt. Damals lebten sie mit ihren Tieren, waren wahrscheinlich oftmals nicht mal die wohlriechendsten Zeitgenossen. Und genau an so einem Ort fing Gottes Leuchten an. Hätte doch in Jerusalem anfangen können zu leuchten, hätten es schon einmal alle am Anfang gesehen. Aber nein, Gott wirkt nicht so. Er kommt nicht irgendwo oben rein. Er fängt irgendwo unten an. Und sein neues Zeitalter, es ist immerhin der Beginn eines neuen Zeitalters, sehen wir jeden Tag, wenn wir auf den Kalender schauen. Es hat ein neues Zeitalter angefangen. Genau dann, oder? So fängt Gottes neues Zeitalter fängt an zu ticken. Nach den Standards der Welt an einem unmöglichen Ort Kein Mensch würde dort anfangen zu leuchten. Gottes Wahl war das. Und die Reaktion der Hirten war, wie fast jedes Mal in der Bibel, wenn der Engel Gottes erscheint, er musste ihnen zuerst gut zureden. Sie zitterten, oder? Er musste zu ihnen sagen, hey Hirten, fürchtet euch doch nicht vor mir, sondern freut euch, oder eben in der religiösen Fachsprache sogar, freut euch, oder? So richtig, er muss es ihnen irgendwie rüberbringen, es ist nicht zum Fürchten, die Herrlichkeit Gottes ist nicht zum Fürchten, es ist zum Freuen. Und ein Kind wurde geboren, welches ist der Heiland. Heiland ist ein altes deutsches Wort für Heiler. Und denn dazu war dieses Kind in die Welt geschickt. Jesus, was bedeutet Retter, der Heiland, der Heiler, oder? Der Retter und Heiler. Und wovon wollte oder sollte dieser Heiland die Menschen retten oder heilen? Er war in die Welt gesandt, um alle Menschen, die guten Willens sind, nicht alle Menschen. Jesus kann nicht alle retten und rettet auch nicht alle. Obwohl das viele Leute gehen davon aus, aber die Rettung, die Jesus brachte, die richtet sich an die Menschen, die guten Willens sind. Und alle Menschen guten Willens von ihrer Sündenkrankheit zu heilen, von der Erbkrankheit Sünde, das war sein Auftrag, das war seine Aufgabe, das ist bis heute die Aufgabe jeder Gemeinde, jeder Kirche, jedes, der den Namen Jesu verkündet. Dazu ist Jesus gekommen. Er war kein Lehrer und kein Guru und kein Sozialreformer und kein Revolutionär, sondern er war der Heiland, geschickt, um Menschen von ihrer Sündenkrankheit zu heilen. Sünde bedeutet, hat zu tun mit Absonderung, mit Trennung von Gott, oder? Jesus war gekommen, um die Absonderung von Gott, die Trennung, die zwischen Gott und den Menschen gekommen war, um diesen Riss in der Welt zu heilen. Und weiter heißt es dann, und das habt zum Zeichen, ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend finden. Quer durch die Jahrhunderte und quer auch durch die Gegenwart, immer wieder redeten und reden Menschen von Gott, sie reden über Gott und sie meinen, sie reden für Gott oder sie reden auch gegen Gott. Und meistens stellt es sich heraus, diese Worte sind einfach Menschenworte. Und ihre Werke sind Menschenwerke. Wenn Gott selber redet, und das ist wichtig, dass man das mal sich das überlegt, wenn Gott selber redet, er redet auch heute. Aber wenn Gott redet, wirklich redet, beschränkt er sich nie nur auf Worte, sondern dann sind da Zeichen. Gottes Reden ist begleitet von Zeichen, will heißen, Gott bestätigt seine Worte, sichtbar, spürbar, erfahrbar. Und das war ihr Zeichen damals, dieses Kind, das in seiner Krippe lag. Und es ist wichtig, dass wir dieses Wort aus der Weihnachtsgeschichte, ist wichtiger denn je, dass wir das nach Hause nehmen. Das mit den Zeichen. Wenn wir Glauben haben, auch nur wie ein Senfkorn, geschehen im Namen Jesu auch heute Zeichen. Wenn wir nur eine Religion haben und keinen Glauben haben, den richtigen biblischen Glauben, dann fehlen die Zeichen. Von außen merkt man den Unterschied nicht. Ich hatte schon mit Menschen zu tun, die haben so schön geredet, da war kein Funke von Gottes Gegenwart. Aber wenn Gott redet, geschehen Zeichen. Und es ist wichtig, dass wir diese Zeichen wahrnehmen und diese Zeichen, dass wenn sie wichtig genug sind für Gott, dass er uns Zeichen gibt, dann sollen wir sie auch wirklich wichtig nehmen. Was bedeutet, dass es geschehen Zeichen? Jesus, das Kind, das jetzt geboren wird, da in unserer Weihnachtsgeschichte, dieser Jesus ist mächtig in unserer Menschenwelt. Er nennt sich selber ja dann den Menschensohn. Und wir nennen ihn, die Bibel nennt ihn auch den Gottessohn. Jesus ist mächtig in der geistlichen Welt, weil er Gottes Sohn war, der vom Vater kam. Jesus ist auch wichtig in unserer Menschenwelt, weil er heutzutage, liegt er natürlich nicht mehr in der Krippe im Stall, sondern er sitzt zu Rechten des Vaters auf dem Sitz der Autorität im Himmel. Und es ist wichtig, dass wir in unserem Leben Zeichen haben, dass wir, darum hängt bei uns da dieser komische Fahnen da in der Eingangshalle mit den guten Erfahrungen mit Gott. Wir sollen erleben, dass es Gott gibt. Wir sollen es nicht nur theoretisch wissen oder mal vermittelt bekommen haben. Wenn du nicht sicher bist, wo Gott ist in deinem Leben, fang an, dafür zu beten. Gott, fang an mit Zeichen. Gib mir Zeichen. Zeig mir, dass es dich gibt. Zeig mir, was dein Wille ist. Zeig mir, was meine Zukunft ist. Weil Gott gibt Zeichen im Namen Jesu. Und das ist wichtig, dass wir solche Zeichen in unserem Leben haben. Noch ein paar praktische Anwendungen aus unserer Weihnachtsgeschichte. Gott schickte seinen Sohn wann? Er schickte seinen Sohn, es heißt an einer Stelle dann auch im Lukas-Evangelium, als die Zeit erfüllt war. Zu seiner guten, vollkommenen und wohlgefälligen Zeit schickt Gott seinen Sohn. Und das ist nie eine Minute zu spät und auch aber nie eine Minute zu früh. Und wenn du Gottes Eingreifen in deinem Leben erwartest, wundere dich nicht. Er machte es bei seinem Sohn so und er wird es bei dir genau gleich halten. Gott handelt dann, wenn die Zeit erfüllt ist. Braucht meistens ein bisschen Geduld. Hast du noch ein bisschen Geduld? Gell? Braucht immer ein bisschen mehr Geduld, als wir haben. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Nach meiner traurigen Erfahrung geben so viele Leute in wichtigen Prozessen, die sie mit Gott am Laufen haben, geben irgendwie so 5 Meter vor dem Ziel auf, weil sie das nicht verstehen, dass die Zeit für Gottes Eingreifen muss erfüllt sein. Nicht halb voll, nicht 3/4 voll und nicht 95% voll, sondern ganz voll erfüllt muss die Zeit sein. Dann handelt Gott. Er kommt nie eine Minute zu spät, aber er kommt nie eine Minute zu früh, nur weil wir ungeduldig sind. Nochmals auch, wir sind hier bei den Anwendungen, Gottes Handeln, haben wir gesagt, führt nicht zu einem Dahingleiten auf Wolke 7, oder? Oder in Richtung Tempel und Paläste, in Richtung Luxus, Machtausübung, Popularität. Gottes Handeln das ist ein Eselsritt manchmal in Richtung Stallgeburt, oder? Lass dich nicht hindern, wenn es so richtig Schitter aussieht. Oft in unserem Leben ist uns Gott sehr viel näher. Wenn es richtig schitter aussieht, dann ist es eine gute Zeit, uns Gott zuzuwenden, uns zu fragen, hey, wo bist du eigentlich und wo führt das eigentlich hin? Gottes Handeln in unserem Leben, dieser Eselsritt, diese Stallgeburten, er interessiert sich nicht für Tempel, Paläste, Könige, Prominente, Angelina Jolie und all die komischen Gesichter, die sie uns in den Medien täglich servieren, uns die Köpfe füllen. Gottes Interesse an uns ist nicht wie unser Aussehen oder was wir für ihn machen können, sondern Gottes Interesse an uns ist, uns durch Widerstände und Rückschläge an den Ort zu bringen, wo wir von ihm etwas empfangen können. Dort, wo wir jetzt sind, können wir es noch nicht empfangen. Es braucht noch 75 Kilometer hochschwanger auf einem Eselsrücken eventuell, bis wir dann wirklich dort sind, wo er uns haben möchte. Vorsicht, wenn alles, was du über Gott denkst und weißt, alles so schön rational ist. Gott ist überhaupt nicht rational, manchmal, oder? Käme doch niemandem in den Sinn, so etwas zu machen. Aber wer gehorsam ist, wer sich dem unterzieht, wer sich diesen Eselsritten unterzieht, wer die Stallgeburt irgendwie zu Wege bringt, der oder die erlebt eben Gott auf einer völlig neuen Ebene. Und das ist sehr viel mehr wert, als irgendwie eben was die Welt zu bieten hat, oder? Noch ein Punkt zum Mitnehmen: Wenn Gott handelt, senkt sich seine Intervention nicht fertig auf diese Welt herab, sondern sie kommt, ich möchte das nochmals betonen, sie kommt oft in der Form eines hilflosen Säuglings. Nichts Fertiges, sondern ein Anfang. Habe Gott immer wieder als Problemerlöser erlebt in den letzten 20 Jahren, seit wir hier da miteinander unterwegs sind. So vieles Einfaches war so schwierig mit Gott. Und warum ist das so kompliziert? Warum ist das so harzig? Warum kommen wir nicht weiter? Was ist los? Gott ist nicht unbedingt interessiert, große Werke auf die Welt zu stellen. Gibt es auch so. Ist aber oft dann von Leuten gebaut, die ihm gar nicht unbedingt nahe standen. Aber Gott ist interessiert, nicht an den Fertigprodukten, er ist nicht daran interessiert, Fertigprodukte auf die Welt zu stellen, sondern er ist interessiert an uns, an unserem Glauben, unserem Gehorsam, daran mit uns Wege zu gehen, die uns weiterbringen und ihm näher bringen. Den Säugling aufziehen, wenn du eine Berufung hast, wenn du eine Vision hast, freue dich, wenn es überhaupt nicht vorwärts geht und völlig hilflos. Ja, ist ein guter Ort. Fang an, Gott zu fragen, was ist jetzt der nächste Schritt und wieder der nächste Schritt. Und dann wird am Schluss etwas draus. Gott ist nicht interessiert an den Fertigprodukten so sehr. Er ist interessiert an dem Prozess, den wir mit ihm, oder er ist daran interessiert, Prozesse mit uns durchzuziehen. Noch etwas geschieht, letzter Punkt, wenn Gott handelt. Und etwas muss geschehen, seine Herrlichkeit leuchtet auf. Herrlichkeit, was bedeutet Herrlichkeit? Es Herrlichkeit in der Bibel, die Welt braucht das Wort ganz anders, man redet von herrlichem Wetter oder einem herrlichen Sonntagsbraten gibt es hoffentlich heute, oder? Aber Herrlichkeit in der Bibel bedeutet die Qualität, etwas hat die Qualität von Gottes Gegenwart. Also das heißt, die Qualität Gottes Nur der Herr hat wirkliche Herrlichkeit. Und die Welt hat das, hat viele Worte der Bibel entnommen und völlig sinnentfremdet und zweckentfremdet. Aber die richtige biblische Herrlichkeit bedeutet, hat etwas zu tun mit Gottes Gegenwart, Gottes Dabeisein, mit eben diesem Leuchten, das kommt, das man nicht sieht. Und doch merkt man könnte es auch nennen Salbung. Die einen von uns nennen es Salbung. Und dann, wenn diese Herrlichkeit anfängt aufzuleuchten, dann geschehen Zeichen, die uns zeigen, unser Glauben an ihn, unser Glauben an Gott und unsere Geduld mit uns selber führen uns auf eine Straße, die wir selber nie finden würden, die wir selber vielleicht nie gehen würden, aber die letzten Endes der Sinn unseres Daseins ist, unser gottgegebener Sinn. Und den findet man nur in der Nähe Gottes. Auf eigene Weise findet man sie nicht. Mit folgenden Versen endet unsere heutige Weihnachtsgeschichte. Alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Warum ist alles so schlecht auf der Welt, oder? Wenn es doch einen lieben Gott gäbe, dann würde es doch nicht so aussehen, oder? Die Herrlichkeit Gottes ist über den Menschen seines Wohlgefallens. Sie ist nicht über allen. Und lasst uns mit diesem Gedanken, Katharina, bist du noch da, Katharina? Ja, genau. Und Urs und Lukas, sie spielen jetzt dieses Lied für uns und kannst ja in Gedanken mitsingen, gell? Nehmen wir das nach Hause, das mit dem mit der Herrlichkeit Gottes. Ich spüre für das kommende Jahr, das ist ein Schlüsselwort. Und es wird uns begleiten und wir brauchen mehr davon, nicht weniger. Und es darf nicht noch weniger werden, sondern es muss mehr werden. Die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben, in meinem Leben, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Lasst uns ihn loben, wie es die Bibel sagt, Ehre sei Gott in der Höhe. Und ich spreche noch den Segen, John, dann seid ihr nachher frei. Herr, ich danke dir, dass du diese leicht impressionistische Weihnachtspredigt jetzt, die für einmal jetzt nicht die kulturellen Überlieferungen bedienen soll, sondern die geistlichen Inhalte. Dass diese geistlichen Inhalte auf unsere Leben kommen. Dass wir Geduld und Motivation haben für den Eselsritt und für die Stallgeburt. Und dass wir anfangen, deine Zeichen zu sehen. Sag es, Gott segne dich mit Zeichen. Mit Zeichen. Gott segne unsere Gemeinde mit Zeichen. Und Herr, lass das geschehen in jedem einzelnen Leben jetzt. Diese Zeit der Besinnung, die du uns via Government aufdrückst jetzt, wo man fast nichts mehr unternehmen kann. Wir wollen uns dir zuwenden, deiner Herrlichkeit. Und wenn wir uns dir zuwenden und deiner Herrlichkeit, dass wir erleben dürfen, wie deine Herrlichkeit zu uns kommt, deine Gegenwart, deine Salbung auf uns kommt, sei gesegnet im Namen Jesu mit etwas mehr von der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben, gerade jetzt in dieser dunklen Zeit, wo es um 16:30 schon wieder Nacht ist. Und am 8. noch dunkel ist. Sei gesegnet mit dem Licht. Wenn es draußen schon kein Licht hat, muss das Licht in dir sein. Nimm es mit, das innere Licht, und fache es an in der Zeit, die kommt. Und Gott wird dir helfen dabei. Sei gesegnet. Amen.